Tech und Rara.
Eine Vorlesung ist aus meiner Perspektive heute jetzt nicht mehr die optimale Präsenzform. Also auch in Präsenz ist es nicht mehr die optimale Form, weil ehrlich gesagt haben die meisten Studierenden mehr davon, wenn sie sich das Video in der eigenen Geschwindigkeit in Ruhe zu Hause angucken können.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Viele Menschen haben in den Naturwissenschaften generell wirklich ein bisschen Verständnisprobleme bei diesen Modellhaftigkeiten und beim Abstrahieren dieser Modelle. Und das ist was AR/VR einfach fantastisch möglich macht, ne?
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich hier einmal die Woche mit ganz verschiedenen ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen und versuche im Grunde deren Wissen anzuzapfen, deren jeweiliges Fachgebiet irgendwie besser zu verstehen und vor allen Dingen auch so ein bisschen zu verstehen, welche Fragen man sich da stellen muss und welche Rolle Technologien darin spielen. Und diese Woche habe ich mich mit Dr. Alexandra Habicher unterhalten. Die ist zum einen Fakultätskoordinatorin am Zentrum für LehrerInnenbildung an der Uni Köln und Leiterin der Arbeitsgruppe Digitale Lehre. Und genau darüber haben wir auch gesprochen. Und zwar nicht nur über digitale Lehre, sondern auch digitale LehrerInnenbildung. Also nochmal eine Ebene drüber. Wir haben darüber gesprochen, was digitale Lehre ausmacht, was gute digitale Lehre ausmacht, wie man das beibringt, was eigentlich so für Modelle da im Hintergrund vielleicht auch greifen und wieso digital nicht immer nur so ein billiger Ersatz ist für Präsenzlehre, sondern warum die auch tatsächlich aktiv gut sein kann und was sie vielleicht sogar auch besser kann als Präsenzlehre und was man sich sozusagen für die Zukunft wünscht. Das war ein total tolles Thema, es hat total viel Spaß gemacht, weil ich glaube, so zu diesem Thema Lehre, also LehrerInnenbildung, das ist natürlich sehr spezifisch für Lehrer, aber gerade das Thema Lehre und Lernen, das trifft viele Leute, weil wir alle waren mal in der Schule, wir kennen das und wenn wir es selber nicht mehr so präsent haben, haben viele von uns vielleicht auch schon Kinder und kriegen das dann damit, wie das da läuft und was es so für Modelle gibt, was man alles machen kann und wie man digitale Tools auch noch nutzen kann und warum es halt eben nicht nur dieses Zoom-Ding ist, was halt während Corona irgendwie so eine Notlösung war, das erfahrt ihr so ein bisschen in der Folge und damit kann ich euch diese Folge sehr empfehlen, wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara. Schön, dass du da bist, Alexandra Habicher. Du bist nämlich heute hier.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Das war eine sehr rostige Anmoderation gerade von mir. Das liegt daran, dass ich das jetzt auch irgendwie seit 2 Wochen mal am Stück nicht gemacht habe, was echt selten ist. Aber ja, also schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf das Thema heute. Es geht nämlich heute mit dir um digitale LehrerInnenbildung und so ein bisschen um das, was du machst, Themen, mit denen du dich ganz viel beschäftigst am ZFL, wo du vielleicht damit, also ich hab's auf jeden Fall im Intro schon mal kurz angerissen, aber ich krieg immer das Feedback, halt diese Intros, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber vor unserem Gespräch, ne, gibt's da nochmal so ein kleines, halt die bloß kurz, deswegen, vielleicht habe ich es auch noch nicht erklärt. Magst du einmal kurz unseren HörerInnen erklären, was du machst, was du am ZFL machst und was die Idee des ZFLs ist, dass wir da einmal so einen Grund kriegen?
Sehr gerne. Genau, du hast es gesagt, ich arbeite am Zentrum für LehrerInnenbildung an der Universität zu Köln, heißt das bei uns. Und wir sind, wenn du so willst, die allererste Anlaufstelle für Lehramtsstudierende an unserer Universität. Mhm. Das sind bei uns so ein paar, ne? Die Uni Köln ist relativ groß und von unseren knapp 50.000 Studierenden haben wir, glaube ich, fast 15.000 Lehramtsstudierende, also nur um das mal so mengenmäßig auch aufzumachen. Und viele, die nicht Lehramt studiert haben oder keine Zweifachstudiengänge gemacht haben, haben das gar nicht so parat. Dass das aber manchmal tatsächlich sehr schwierig ist für Studierende, so Anlaufstellen an der Uni zu finden, wenn man jetzt eben nicht nur ein Fach studiert. Ne? Womit beschäftige ich? Wer ist zuständig für meine Prüfungsfragen? Dinge dieser Art. Und dafür sind die ZFLs so vor 10 bis 15 Jahren eigentlich fast bundesweit gegründet worden. An den Universitäten, dass wir so die Dachmarke, die Heimatstelle, wenn du so willst, fürs Lehramt sind. Mhm. Genau, ich bin am Zentrum für Lehrerinnenbildung die Leiterin der Arbeitsgruppe Digitale Lehre, heißt das. Die gibt es bei uns schon seit 2017. Das heißt also keine Corona-Neuerfindung, sondern die gibt es schon ein paar Jahre. Und außerdem habe ich noch so eine ganz schöne Funktionsbezeichnung, die sich da schimpft, Fakultätskoordinatorin Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät. Das darf man sich so vorstellen, dass ich quasi die lebendige Schnittstelle zur Mathematik-Fakultät an unserer Uni bin, weil ich von da auch komme. Ich habe früher Biologie studiert, in Zoologie promoviert. Das heißt, ich kenne die Fakultät ein bisschen.
Okay.
Und weiß, wen ich da ansprechen kann.
Sehr schön, aber das gibt ja schon mal einen ganz guten Eindruck. Und jetzt hast du ja schon gesagt, du bist Leiterin für alles, was mit digitaler Lehre zu tun hat. Und das ist so dein Schwerpunkt. Und das gibt es eben aber auch jetzt nicht erst seit Corona. Und deswegen wäre so meine allererste Frage, warum ist eigentlich digitale Lehre, ich meine, wir können auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, worin sie sich unterscheidet, wenn man über die Ausbildung von Lehrenden spricht und über normale Schüler oder Studenten aus anderen Fächern, aber generell, warum ist das eigentlich wichtig? Weil man könnte, das glaube ich, ist jetzt tatsächlich, hat sich das bei manchen durch Corona auch verstärkt, die Ansicht, naja, nach Möglichkeit digitale Lehre gar nicht, sondern es ist mehr so ein Notnagel. Aber wenn das, wenn dem so wäre oder wenn ihr das auch so sehen würdet, dann hätte man ja 2017 nicht diesen Bereich ins Leben gerufen.
Nee, also wenn wir das so sehen würden, hätten wir das definitiv nicht getan. Wir sprechen auch, wenn wir über digital sprechen, tatsächlich nicht über Digitalisierung, sondern eher über Digitalität. Ne? Das ist dieses Buch von Felix Stalder von 2016, Die Kultur der Digitalität. Also wir meinen damit eher Dinge wie, wir sind ja wirklich umgeben von einer virtuellen Welt, die ja unsere reelle Welt auch einfach wahnsinnig tief durchdringt auf allen Ebenen. Und das ist das, wenn wir halt über digitale Lehre sprechen, dann meinen wir diese Ebene, diese Kulturebene immer mit. Mhm. Und gerade wenn du da ins Lehramt denkst, ist es eben wahnsinnig wichtig, dass zukünftige Lehrerinnen und Lehrer in der Lage sind, ihre Schülerinnen und Schüler auf diese Digitalität auch vorzubereiten. Ne? Mhm. Also erstens, dass sie es selber tun sollen, wirklich, dass sie aktiv auch partizipieren können und diese Digitalität eben auch shapen können, ne? Dass sie nicht nur konsumieren, sondern wirklich auch teilhaben und gestalten. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber das Gleiche müssen sie eben auch für ihre Schülerinnen und Schüler tun können. Und ich glaube, was das irgendwie so als Bild immer ganz gut zusammenfasst, ist, wenn man sich klar macht, unsere Studierenden werden zum Teil noch 2060 Schülerinnen und Schüler unterrichten.
Das ist unvorstellbar, aber ja, krass. Ja, aber wie ist denn, also wenn ich das richtig verstanden habe, müssen ja, das macht ja auch total Sinn, damit Lehrende diese Skills, diese Möglichkeit, die Digitalität oder digitale Bereiche irgendwie mitzugestalten, damit man die vermitteln kann, braucht man ja das irgendwie selber. Also ich kann ja nichts, das ist ja logisch, ich kann ja nichts erklären, was ich selber nicht kann. Wird denn, also ist das denn gerade im Lehramtsstudium, ist das denn auch ein Anspruch ans Studium? Weil am besten lernt man das ja irgendwie selbst, wenn man es halt selber auch benutzen muss und machen muss. Oder, also wie ist so diese Digitalaffinität, vielleicht, das werden ja so ein bisschen zweigeteilt, einmal der Studierenden generell, einfach von Haus aus, und was fordert das Studium da? Also geht es da hinaus über, wir haben irgendwie einen Kurs, in dem wir uns auch mal damit beschäftigen, oder ist das, durchdringt das alles irgendwie? Also wie sieht das aus?
Genau, also es sind zwei Seiten, die du gerade angesprochen hast. Einerseits die Affinität der Studierenden selbst.
Genau.
Da wissen wir tatsächlich aus Studien schon vor Corona-Zeiten, zu aktuellen Studien weiß ich tatsächlich nicht, ob es da überhaupt welche gibt, dass Lehramtsstudierende in der Regel etwas weniger digital affin sind als andere Studiengänge. Das ist also so ein Punkt, wo wir, dass wir einfach im Hinterkopf haben müssen. Das hat, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Gründe, dass eben die Möglichkeiten von Tech auch für Lehrsituationen häufig einfach nicht gesehen werden und dass Digitalisierung häufig dann auch so mit Social Media gleichgesetzt wird. Das kann man auch total gut verstehen, wenn Menschen einfach vielleicht auch kritische Erfahrungen schon in einem sehr jungen Alter gemacht haben, gerade mit Social Media, dass man dann besonders vorsichtig auch ist, wenn man eben an die eigenen Schülerinnen und Schüler denkt, die man später unterrichten möchte. Ja. Und vielleicht erstmal so diesen Impuls hat, ich will die Kinder dem gar nicht so aussetzen. Das wäre so die eine Seite, aber ansonsten natürlich hat man bei 15.000 Lehramtsstudierenden ist das einfach sehr, sehr bunt gemischt. Also da habe ich natürlich Studierende, die sich nicht so interessieren. Und dann habe ich Menschen, die auch Informatik studiert haben und danach einfach noch Lehramt studieren und sich nicht nur so interessieren, sondern auch ein sehr, sehr breites Fundament und Skills, auch auf was Technik und manchmal auch was digitale Didaktik betrifft, sogar schon mitbringen.
Ja.
Und genau, also die zweite Ebene war ja noch, was du gerade angesprochen hattest, von wegen, wie sieht die Lehre aus? Also wünschenswert, genau. Ne? Aus meiner Perspektive, ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt, wenn wir sagen, so, wir machen jetzt einen Kurs für alle Lehramtsstudierenden, der ist dann digitale Didaktik 1.0, ja. Das muss alles durchdringen, das muss überall drin sein. Und auch da haben wir natürlich, wenn wir dran denken, dass wir 70, 80 Fächer insgesamt haben, die studiert werden können im Lehramt, gibt es da ein relativ gemischtes Bild, würde ich jetzt sagen. Es gibt fantastische Kollegen, die wirklich seit vielen Jahren tolle, tolle Sachen machen, die auch Social Media Promoventen haben, Influencer, die da irgendwie mit beteiligt sind, fällt mir ein Beispiel direkt ein. Und dann gibt's natürlich auch da Lehrende, die ein bisschen skeptischer sind, was die Vorteile von dem Einsatz von Tech für Lehre betreffen.
Das sind, also, um jetzt mal diese skeptische Brille einzunehmen, weil ich glaube, wir alle, auch die meisten HörerInnen hier, sind eher auf der Ist-geil-Ebene. Aber was sind denn die Vorteile von digitaler Lehre oder auch von vielleicht digitaler Didaktik? Also was hat das, warum machen wir das eigentlich?
Also, warum machen wir das eigentlich?
Also jetzt vielleicht mal ohne Corona, ne? Das muss man vielleicht ein bisschen dazu sagen. Aber
genau, also wir unterhalten uns ja schon seit vielen, vielen Jahren über den Mehrwert. Das ist von mir ein echt, echt extrem gehasstes Wort von Digitalität, also von digitaler Lehre. Ne? Das ist sowas, die KMK hat es endlich auch gestrichen. Den Mehrwertsdebatte habe ich mich sehr darüber gefreut. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man aus dieser kritischen Perspektive vielleicht einfach mal annehmen kann, dass man diesen Mehrwert gar nicht sieht. Dass man einfach sagt, nun, Lernen ist Beziehungssache. Dem stimme ich vollkommen zu. Beziehungsaufbau ist für Lernen immanent wichtig. Das schließt ja aber nicht den Einsatz von Technik überhaupt nicht aus. Gar nicht. Ne? Und dass einfach viele Dozenten, Dozentinnen, Lehrkräfte auch also Lehrende der unterschiedlichsten Institutionen einfach auch ganz gute Erfahrungen gemacht haben mit der Präsenzlehre, die sie gemacht haben, mit dem Präsenzunterricht, den sie gemacht haben und dann gar nicht so die Notwendigkeit sehen im Idealfall, ne? Einfach zu sagen, so okay, was bringt mir, also jetzt anders formuliert, was bringt mir das denn jetzt, wenn ich Tech einsetze? Weil es gibt ja auch, also ich habe auch schon viele Beispiele gesehen, wo ich auch dachte, naja, also da würde ich diesen Mehrwert jetzt auch gar nicht so sehen in diesem Szenario. Ne?
Ja, total. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an die, ich weiß gar nicht, wie das jetzt in deiner Bewertung steht, aber an die Smartboards, das war, als ich so in der Oberstufe war, kamen die so langsam. Und da zum Beispiel habe ich tatsächlich auch früher nicht so richtig den Mehrwert gesehen, weil es hat, also damals noch, ne, ich weiß, langfristig und so, aber das war so ein, für mich jetzt rückblickend würde ich sagen, das war so eine Sache, das war irgendwie so eine, es ist cool, dass es sowas gibt und wir wollen das irgendwie haben, aber effektiv hat es alles sehr viel komplizierter gemacht als Tafel und Beamer. Aber
genau, also wäre auch jetzt so, ich bin zugegebenermaßen noch nie ein großer Fan von Smartboards gewesen. Ach, sehr gut. Tatsächlich. Aber also wenn man es jetzt mal positiv formulieren will, hast du natürlich beim Smartboard einfach mehr diese Möglichkeiten, wirklich also interaktive, multimediale Sachen reinzubringen. Es ist nur eine sehr komplizierte Art, so sehe ich das auch. Genau. Wir haben heute natürlich Technik, die weniger limitierend auch einfach ist, also die auch offener mit anderen Systemen interagiert.
Kompatibel. Ja, okay. Du hattest gerade so dieses Thema Mehrwert und ich habe da noch so ein bisschen so einen Knoten im Kopf und vielleicht macht es Sinn, den einmal zu lösen. Und zwar, wenn wir über Mehrwert oder Nutzen sprechen, dann habe ich jetzt so im Kopf, es gibt ja so zwei Seiten. Es gibt ja einmal die inhaltliche Seite. Also das war jetzt so mein erster Gedanke zu sagen, naja, also wenn man das ausklammert, dann gehen ja auch irgendwie in Projekten, in was auch immer, ganz viele Möglichkeiten verloren. Ne? Also wenn ich Sachen mit dem Computer machen kann, wenn ich vielleicht irgendwelche Programmierprojekte machen kann, wenn ich, also allein schon von der Präsentation von Ergebnissen über die Forschung in Anführungsstrichen selber und dann so diesen didaktischen Teil. Und Didaktik, einfach auch jetzt tatsächlich nochmal blöd gefragt, ist doch eigentlich alles über das Vermitteln von Wissen. Also das ist doch, das fasst doch eigentlich alles zusammen, also die Methodiken, die dahinter stehen, ne?
Genau, es geht darum, wie ich eben Sachen möglichst gut vermitteln kann. Und das ist ja, in der Didaktik ist so ein ganz super bekanntes Modell, ist das sogenannte SAMR-Modell. Das ist so ein Stufenmodell, was im Prinzip so ganz kurz zusammenfasst, dass man eben sagt, wenn ich jetzt Technik einführen möchte in Lehrsituationen, dann soll es eigentlich darum gehen, dass ich eben nicht einfach Sachen nur eins zu eins ersetze und dann die Technik habe. Ne? Das wäre so dieses, wo man dann also wirklich auch berechtigterweise über den Mehrwert vielleicht auch ein bisschen streiten darf an der Stelle. Sondern ich will eben dahin, die letzte Stufe bei diesem SAMR-Modell ist die Redefinition, das ist ein englisches Modell, also die Neudefinition von Lehrsituationen. Ich möchte dahin, dass ich die Lehrsituation so optimal, so cool wie möglich nur gestalten kann. Und wenn es jetzt um den Einsatz von Technik geht, dazu brauche ich die ja vielleicht nicht unbedingt, aber wenn es um den Einsatz von Technik geht, dann ist die Überlegung, was macht denn Technik vielleicht möglich, was ich ohne diese Technik gar nicht machen könnte. Und da bin ich jetzt sehr in der Biologie, zum Beispiel bei AR, VR. Ne? Also ich viel Biologie unterrichte. Ich weiß, viele Menschen haben in den Naturwissenschaften generell wirklich ein bisschen Verständnisprobleme bei diesen Modellhaftigkeiten und beim Abstrahieren dieser Modelle. Und das ist was AR, VR einfach fantastisch möglich macht. Ne? Klar kann ich mit einem Video auch sagen, okay, das ist jetzt der Zellkern, das ist die Zelle, das ist der Rest des Körpers. Aber wenn ich mich halt immersiv bei VR selber dadurch bewegen kann, noch selber bestimmen kann. Jetzt gehe ich in meinem eigenen Tempo, jetzt gucke ich mal, ist dieses Genschnipselchen jetzt im Zellkern oder ist das im Zytoplasma in der Zelle drin? Ne? Ist das irgendwie sonst wo, schwimmt das im Körper rum? Dann kriege ich eine ganz andere Modellhaftigkeit und Vorstellung davon. Das Total. Ist das, was das Modell meint, ne? Dieses Redefinition.
Das ist spannend. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, also das so als Beispiel, dachte, dass der große Vorteil von solchen Technologien gegenüber Video ist ja auch immer diese Interaktivität, die da noch hintersteht, ne? Weil entweder hast du die geile Visualisierung, Video, oder du hast Interaktivität, dann bastelt man halt irgendwie so ein Zellen, ne? Es gibt ja auch diese typischen Biologiemodelle, die man dann so immer in den Klassenraum getragen hat. Aber da ist jetzt die Visualisierung vielleicht nicht so toll und in VR zum Beispiel könnte man ja irgendwie die Aufschlüsselung eines Genoms oder so, könnte man ja wirklich auch selber machen oder sagen, welches, ich bin nicht mehr so super im Thema, aber da gibt's doch immer diese, bei so einer DNA gibt's doch immer diese Stränge und die bestehen doch immer aus so zwei Dingern und genau. Die haben doch so Busch und dann, die haben doch immer so ein Gegenpart bei so einer, wenn da so ein RNA, egal, auf jeden Fall, da könnte man halt so händisch sagen, jetzt musst du immer den richtigen Gegenpart und dann packst du das, was da entstanden ist, dann dahin und dadurch kriegt man ja, stimmt, das finde ich spannend. Also bei diesem SAMA-Modell haben wir als letzte Stufe Redefinition, dann haben wir M steht für?
Modification. Also Modification. Das, ne, ja. Wäre dann also eine wirkliche Veränderung. Die Stufe davor ist Augmentation, also Erweiterung. Mhm. Und das erste Basale wäre dieses Substitution. So das ganz klassische Beispiel für SMR ist halt E-Mail. Ne? E-Mail in der Basisversion ist Substitution, also ich mache einen elektronischen Brief. Mhm. Dann kommt Augmentation, dann heißt, oh, ich kann ja auch mehr als nur einen Empfänger dazu nehmen. Mhm. Ja? Dann bin ich bei Modification vielleicht eher sowas wie Chat-Programme, die halt dann doch nochmal ein paar ganz grundlegend neue Sachen mit reinbringen, die ich mit E-Mails so doch nicht lösen kann. Und Redefinition habe ich entweder vergessen, das Beispiel, dass es gibt, oder es gibt das noch gar nicht.
Jetzt aber du hast ja gerade ein gutes genannt. Das war ja so genau. Redefinition. Ja, okay, aber das finde ich spannend. Und es ist, also wenn ich das richtig verstehe, ist es ja durchaus auch legitim, wenn man sozusagen sich über seine leere Gedanken macht und dann bei einem dieser Schritte auch zu einem Ende kommt. Also sagt, okay, ich komme jetzt halt nur bis Modification mit,
genau.
mit der und der Innovation, genau. aber das kann ich damit erreichen. Aber genau. Das Ziel ist, dass man immer alle Stufen einmal versucht zu durchdenken.
Genau.
Und für jede, okay.
Das ist so ein bisschen die Kritik an diesem Modell, dass manche Leute sagen so, also das ist vielleicht manchmal so eine Gängelungsgefühl erzeugen kann. Ich bemühe mich nicht genug. Darum geht's aber gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass man sich irgendwie klar macht, zu sagen so, hey, kann ich wirklich vielleicht einfach auch noch eine grundlegendere Veränderung und Verbesserung einführen, an die ich vorher gar nicht so gedacht habe.
Ja, das ist ja immer der Vorteil von solchen Schemata oder Prozessen, dass man eigentlich immer gezwungen ist, sich gewisse Fragen zu stellen, ja, im Grunde, ne? Dann hatten wir auch im Vorgespräch ein ganz, ganz großes Thema, das hattest du schon so angeschnitten, aber ich glaube, so richtig drauf eingegangen sind wir noch nicht. Dieses Thema, dass Lehre ja auch einfach viel mit Empathie zu tun hat. Also ob das jetzt Professor, Studierende sind, was oft ja ein bisschen anonymer ist, aber trotzdem. Oder halt insbesondere LehrerInnen und SchülerInnen, also wo das ja dann doch nochmal ein ganz anderes Verhältnis ist. Und in beiden Bereichen, also sowohl was die LehrerInnenbildung angeht, als auch was Bildung von SchülerInnen angeht, dieses Thema Empathie und digitale Lehre. Da gibt es jetzt ja sicherlich Stimmen, die sagen, das verträgt sich nicht so gut.
Ja, das wundert mich tatsächlich immer. Und das liegt, glaube ich, schlicht und ergreifend daran, dass man es vielleicht einfach auch noch gar nicht so erlebt hat. Also, dass man mit digital dann auch wieder Digitalisierung und das Abspielen von YouTube-Videos verbindet oder was einem halt so einfällt und gar nicht so unbedingt die Möglichkeiten. Es heißt ja, also ne, IKT, da ist ja das K steht ja auch für Kommunikationstechnologie. Und das muss man an dieser Stelle immer wieder betonen, dass es eben ja nicht nur darum geht, irgendwie unpersönlich was abzustimmen, sondern ich kann durch den Einsatz von diesen Techniken ja auch ganz wunderbar wirklich Beziehungen aufbauen, ne? Empathisch sein. Indem ich habe so ein Beispiel direkt, wenn ich daran denke, ganz fantastische Grundschullehrerin aus Bielefeld, die ich kenne, die hat im ersten Lockdown so eine super süße virtuelle Exkursion für ihre Grundschulschülerinnen und Schüler gemacht, ne, die eben, weil sie nicht zusammen auf diese Exkursion gehen konnten und dann hat sie sich gefilmt, wie sie da hingegangen ist und hat mir gesagt, so komm, ich nehme euch mit. Das ist Beziehungspflege, das kann ich mit diesen Medien natürlich genauso Total. Tun.
Aber glaubst du, dass das, also wenn wir jetzt mal das SAMA-Modell, also vielleicht ein bisschen, um es ein bisschen konkreter zu machen, wir können jetzt mal so eine Technologie, wäre ja, das haben ja jetzt die meisten wahrscheinlich mit Homeschooling und was auch immer, sowohl in der Uni als auch in der Schule, erlebt, sind ja Videocalls. So, das ist, machen wir ja auch gerade. Ja. Und wenn man jetzt sich überlegt, ersetzt das einen Präsenzunterricht?
In Teilen würde ich da immer sagen, ne? Aber das ist ja auch, also da sind wir ja schon eher bei einer Substitution eigentlich ganz klassisch, was ja in der gängigen momentanen Situation auch absolut vertretbar und
absolut
nicht anders lösbar war. So, und wenn, ne, wenn ich jetzt sage, ich rede über Future Skills, also oder Future, also zukunftsfähige Lehre, sagen wir einfach mal, ist ein eigentlich ganz schönes Wort, dann reden wir ja nicht über rein digitale Lehre. Also niemand in diesem Bereich schließt Präsenz aus, wenn wir darüber sprechen, sondern es geht ja eigentlich immer um eine Mischung auch von sich sehen, weil natürlich das sich sehen, das wirklich zusammen in einem Raum sein, nochmal eine ganz andere Rolle beim Beziehungsaufbau auch spielt als Videos und auch Audio-Files das tun, auch wenn ich sie dafür nutzen kann. Trotzdem ist natürlich die persönliche Begegnung für uns, wir sind biologische Lebewesen, ne? Und da, also wir riechen auch, wir fühlen auch, das tun wir halt virtuell einfach nicht. Also diese Sinneskanäle können wir damit gar nicht bedienen. Das ist klar, aber es geht ja immer darum, diese optimale Mischung zu finden. Und wenn ich jetzt vielleicht einfach mal so im Hochschulkontext wirklich bleibe, dann sage ich, eine Vorlesung ist aus meiner Perspektive heute jetzt nicht mehr die optimale Präsenzform. Also auch in Präsenz ist es nicht mehr die optimale Form, weil ehrlich gesagt haben die meisten Studierenden mehr davon, wenn sie sich das Video in der eigenen Geschwindigkeit in Ruhe zu Hause angucken können oder in der Uni oder wo auch immer. Aber eben in der eigenen Geschwindigkeit, da sind wir wieder bei diesem Interaktiven, was du vorher gesagt hast, das ist nämlich tatsächlich für Lernen aus der Lernphysiologie heraus wahnsinnig wichtig für den Lernerfolg.
Ja, ja, stimmt. Also das, ich habe das jetzt auch bewusst so blöd gefragt, weil ich natürlich, also das ist, stimmt natürlich, also dass wir jetzt nicht alle nur noch Unterricht über Zoom so machen wollen wie vorher, ist glaube ich klar. Aber ich, also wir hatten auch kurz vorher mal drüber gesprochen, das fand ich auch total gut, dieses Beispiel. Und dass man das ja auch total gut als Erweiterung verstehen kann. Also du hattest, glaube ich, ein Beispiel genannt, da oder mit diesen Audio-Files, die dann geschickt wurden als Feedback. Vielleicht dann erzähl du ruhig.
Das kann ich gerne nochmal erzählen. Das ist super spannend. Und das haben mir einfach Lehrkräfte auch in diesen Lockdowns berichtet, dass sie gesagt haben, ich wollte den Schülerinnen und Schülern einfach was Persönliches mitgeben. Und deswegen habe ich den Feedback an verschiedenen Stellen einfach als Audio-File aufgenommen und habe dann die Erfahrung gemacht, das funktioniert sogar noch besser, als wenn ich das in Präsenz im Unterrichtsraum mitgebe. Ja. Ja. Weil die Kinder dann eben natürlich zu Hause oder wo auch immer sie das gehört haben, eben im geschützten Raum, wo sie es hören wollten, auch aktiver und vielleicht auch da wieder das mehrfach abspielen konnten, nochmal ein bisschen auf bestimmte Wörter besser hören konnten.
Ja.
Und dass da unter viel bereiter waren, dieses Feedback dann auch anzunehmen. Und das war so ein Learning, was mir wirklich unabhängig voneinander mehrere Lehrkräfte berichtet haben, dass sie das total gerne beibehalten werden.
Ja, und das finde ich ein total schönes Beispiel für das, dafür, dass Technologie, wenn man sie halt richtig einsetzt, halt sehr wohl auch zwischenmenschliche Dinge sogar noch verbessern können, weil da redet ja niemand davon, dass man jetzt irgendwie ein Gespräch unter vier Augen oder auch vor einer Klasse irgendwie, dass man das jetzt aussetzt, und auch das wäre sicherlich was in der Uni oder auch bei, wenn man jetzt über das Ausbilden von Lehrenden spricht, was ja auch total sinnvoll sein könnte, jetzt vielleicht nicht in dem konkreten Format, aber ich hatte total, also was ich ganz oft habe, ist dieses, es gibt immer so viele verschiedene Ankündigungen. Mein E-Mail-Postfach von der Uni ist einfach immer voll mit irgendwelchen Mails und ich weiß immer gar nicht, was davon brauche ich eigentlich. Und ich gucke da auch nicht jeden Tag rein, weil es jetzt auch nicht so super wichtig ist, und dann verschwindet irgendwie ganz viel. Und es wäre doch total cool, wenn einfach so, weiß nicht, eine Fakultät oder für ein gewisses Fach, wenn es da einfach so eine Art, ja, Podcast gäbe, wo einfach so, das ist jetzt, das steht heute oder das steht dann und dann an, das könnt ihr bitte bis da und da machen, oder auch mal irgendwie ein bisschen inhaltlichen Input, und das kann man sich einfach, und das passt ja auch total in die Zeit, wo man halt eben, wo sich ja so viel so zu Hause sein und ach, ich muss mal abwaschen, ich muss mal mit dem Hund raus oder so und sowas vermischt, dass man einfach dann sagt, okay, diese Informationen, die ich tatsächlich erstmal nur hören muss, die kann ich mir dann schon mal aufnehmen und hab dadurch ja auch eine viel direkteren Input.
Ja. Auf jeden Fall. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man da hinkommt, das wirklich als Chance und als Möglichkeit zu sehen und auch nicht so als, ach, ich glaube, für viele ist das so, jetzt muss ich mich damit auch auseinandersetzen.
Ja.
Und diese Möglichkeiten, mich fasziniert das immer ungemein. Und es gibt so einen Bereich, den haben wir bisher noch gar nicht angerissen. Das ist nämlich zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, Menschen insgesamt mit Behinderungen. Also auch da, wir arbeiten relativ intensiv mit einer Förderschule für geistige Entwicklung zusammen. Und im Optimalfall kann ich dadurch den Einsatz von Technik sogar Kinder wirklich auf eine Art und Weise erreichen, wo ich sie sonst gar nicht erreichen könnte. Weil bestimmte Sinneskanäle vielleicht einfach nicht funktionieren. Nicht hörende Menschen, nicht sehende Menschen können durch den Einsatz von Technik natürlich auch noch mal besser und einfacher lernen.
Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja das beste Beispiel, ist ja eine Schreibmaschine, die Braille heißt es, ne?
Ja.
Ja, schreiben kann. Das ist ja auch so ein ganz, jetzt mal ein sehr simples, aber ja auch ein total gutes Beispiel. Ja, stimmt. Also übrigens, wenn das euch irgendwie noch interessiert, dann ist die Folge mit Raoul Krauthausen, glaube ich, ganz cool für euch, weil da haben wir auch viel über dieses Thema auf der einen Seite Technologie für Inklusion, aber auch also Technologien, die in diesem Bereich entstehen, die dann wiederum sich ganz viel verbreiten auch und dann auch genutzt werden von Menschen ohne Behinderung. Ja, das fand ich irgendwie genau. Auch ganz spannend. Aber das finde ich einen guten Punkt. Also dieses, dass man das einfach mehr als eine Chance sieht und nicht immer diese Denke hat, ja, damit kann man es jetzt ja nicht ersetzen. Weil ja. Ich glaube, das habe ich jetzt über diese mittlerweile fast 100 Podcast-Folgen irgendwie dann doch gelernt, dass es halt nie funktioniert, wenn man der Meinung ist, mit einer Technologie löst man alles. Das wird nicht funktionieren. Und dass es halt nie ein Ersatz einfach ist und dass das auch gar nicht mehr das Bestreben sein sollte. Also, dass wir irgendwas einfach übertragen und dann machen wir das darin weiter, sondern dass man es irgendwie immer erweitert. Und das ist ja auch ein Feld, was total Spaß machen kann. Wenn du dir so für die Studierenden an eurer Universität so eine technische Innovation oder also irgendwas überlegen könntest, was jetzt einfach eingeführt würde. Weißt du, was ich meine? Was wäre das? Hast du da eine Idee, wo du sagst, das
ist tatsächlich richtig toll? Ein Bereich, der mich total schon lange interessiert, aber leider technisch auch extremst aufwendig ist.
Okay.
Exploratives Lernen. Ne, also im Prinzip Lernen nicht so abzubilden, Lernen Inhalte nicht so abzubilden. Also vielleicht mal so ein Beispiel, die Vorstufe davon, die wir gemacht haben. Wir begleiten ja Studierende auch in den Praxisphasen, ne, für alle, die nicht aus dem Lehramt kommen. Studierende schnuppern im Laufe ihres Studiums mehrfach unterschiedlich lang an der Schule, auch mal praktisch und machen da auch Erfahrungen. Und währenddessen werden sie eben auch von der Uni begleitet. Und in dieser ersten Praxisphase haben wir so digital, relativ klassisch als digitale Lernmaterialien Wahlthemen aufbereitet. Das heißt, die Studis können sich aussuchen zwischen 10 bis 12 Themen. Was ist eigentlich, das machen sie auch selbstständig. Wo vertiefe ich mich, in welchem Bereich? Vielleicht gehe ich da auch in ein bestimmtes Profil so ein bisschen rein, schon mal, während ich an der Schule bin und gucke da rein. So, und wenn ich das jetzt noch in VR, City of Lehramtslearning umbauen könnte, ne, das wäre das, worauf ich mega Lust habe, was mich tatsächlich ganz groß interessiert, weil ich dieses explorative Lernen sehr, sehr spannend finde.
Ja. Und wie stellst du dir das dann konkret vor? Also diese VR City of Learning, also ist das dann einfach eine riesengroße Stadt, in der man sich bewegen kann?
Genau, in der ich mich bewegen kann und wo ich tatsächlich auch über verschiedene Kanäle, ne? Du hast gerade gesagt, du hörst Sachen total gern als Podcast, um zu lernen. Ich bin ja was älter als du, mich macht das ja wahnsinnig, wenn ich Sachen nur noch irgendwie höre. Also ich höre tatsächlich relativ schlecht. Lerne schlecht, wenn ich höre, wollte ich sagen. Und das ist ja so, Menschen haben einfach unterschiedliche Lernpräferenzen. Und das ist das Coole, ne? Ich kann diese verschiedenen Kanäle ansprechen, ich kann die auch kombinieren. Jeder kann das vielleicht im Idealfall sogar so für sich zusammenstellen, wie er oder sie gerne lernt, präferiert lernt. Mhm. Nochmal neue Sachen. Und ne, wir wissen auch so ein bisschen aus der Physiologie, meistens geht es eh darum, multimodal zu sein. Das heißt, so viele Kanäle wie möglich gleichzeitig anzusprechen.
Ja.
Und jetzt in meiner VR-City, im absoluten Idealfall habe ich halt die Möglichkeit, in ein Thema mir das vielleicht als Podcast anzuhören, mir vielleicht das als Video anzugucken, auch irgendwie textgebundener für Menschen wie mich, die auch gerne noch mit Texten lernen. Und ne, diese unterschiedlichen Kanäle damit reinbringen zu können und in meiner eigenen Geschwindigkeit und in meinem eigenen Interesse einfach, interessengeleitet, diese Themen mir so zu erarbeiten, weil ich gehe dann in die Bibliothek der Digitalisierung, ne, und auf der anderen Seite gibt es eben das Rathaus der Gesundheit oder so jetzt mal.
Okay, und dann hast du praktisch da drin auch die Möglichkeit, dir Inhalte irgendwie, dann kannst du dir halt einen Text nehmen und den einfach lesen oder du sagst, ich laufe jetzt einfach hier durch den Park und mache mir, also in VR. Ich meine, das ist ja fast schon so ein bisschen wie so ein, das finde ich voll geil, das ist fast schon ein bisschen wie so ein Lern-Metaverse. Also, ja, das finde ich cool und dass man dann vielleicht auch, also ne, du kannst dann sagen, das sind Inhalte, die möchte ich jetzt auch in VR zum Beispiel konsumieren, weil ich dann irgendwie an irgendeinem mega geilen Strand sitzen kann und da einfach so, dass eine ganz andere Atmosphäre ist. Oder ich habe die Inhalte über eine App auf meinem Handy und kann es mir dann einfach unterwegs einfach anhören, wenn ich gerade wirklich joggen bin.
Genau.
Oder ich druck's mir aus. Das ist ja auch eine Möglichkeit, wenn ich sage, ich will es lesen oder zieh's irgendwie auf ein Tablet oder so.
Ja.
Das ist schon eine ziemlich coole Idee. Also so, und also das heißt, das wäre eigentlich ja auch ein total toller Einsatz von Technik, dass man sagt, man hat einen und denselben Inhalt und der wird automatisiert, wie auch immer, in ganz viele Darreichungsformen gegossen. Das ist, genau. Da steht ja so als Idee dahinter, ne?
Genau, automatisiert halte ich heute, Stand Anfang 2022 noch für sehr schwierig.
Ja.
Was man aber beispielsweise machen kann, und das sind Projekte, die wir auch schon angefangen haben, oder also weil wir auch sehr davon überzeugt sind zum Beispiel, ist, dass wir Studierende sehr, sehr stark mit reinnehmen in die Erstellung von Lernmaterialien auch, damit sie es einfach auch lernen für ihre zukünftige Vermittlungstätigkeit als Lehrkräfte und das auch an Schülerinnen und Schüler weitergeben können. Und dadurch kann ich natürlich auch ein bisschen dahin kommen, dass ich jetzt sage, ich nehme mir mal ein Thema vor und ich bereite es auf eine sehr vielfältige Art und Weise um. Ne? In einem Seminar beispielsweise, oder Lehrkräfte machen das mit Schülerinnen und Schülern. Auch das ist denkbar.
Dass sie die Lernmaterialien mit den Schülern, ja, das ist natürlich mega cool. Also man könnte ja zum Beispiel sowas denken wie, also ich sage das jetzt aus so einer völlig naiven Brille raus, aber keine Ahnung, man hat vielleicht Texte zu einem Thema, die man vielleicht auch gar nicht selber jetzt, die man aus irgendwelchen Büchern zusammengesucht hat oder so. Und dann heißt es, ihr macht dazu jetzt einen Podcast, ihr macht dazu jetzt einen kleinen Film, ihr könnt programmieren, dann programmiert dazu irgendwas. Ja, das ist natürlich eine total schöne Idee. Da wäre ja wahrscheinlich auch so ein Ziel oder fast schon so ein Wunsch, dass man irgendwann auch einfach immer mehr Tools und dann wahrscheinlich auch Software hat, die einem die Erstellung von solchen Lernmaterialien vereinfacht. Ne? Gibt es da schon Sachen, die genutzt werden?
Also wir arbeiten ganz viel mit H5P, ne? Das ist ja der Punkt Interaktivität, den du vorher aufgebracht hast. H5P kommt aus dem norwegischen Bildungsministerium und ist so ein verkürztes HTML5-Skript, mit dem man eben relativ einfach offene Lernmaterialien erstellen kann. Mhm. Auch in der Schule, ist übrigens auch in der Schule tatsächlich immer beliebter, so seit 2 Jahren.
Okay. Ja.
Genau, und da geht es schwerpunktmäßig tatsächlich um Interaktivität erzeugen mit so Quizzes, ne, dass eben die Lernenden immer mal wieder irgendwie auch was machen müssen, wenn sie sich diese Lernmaterialien angucken. Und wir haben mehrere Projekte, wo beispielsweise Abschlussarbeiten dann auch als Lernmodule erstellt werden. Also gibt es auch eine schriftliche Ausarbeitung, die dann letztendlich bewertet wird, aber trotzdem wird im Rahmen der Abschlussarbeit dann auch so ein Lernmodul erstellt von den Studierenden. Und das macht auch einfach Spaß tatsächlich.
Ja, ich bin gerade nebenbei auf die Seite gegangen und die haben es auch schlau gemacht. Es ist direkt oben rechts erstmal ein Memory, wo man erstmal dann sofort sieht, ach, das ist der Vorteil. Ja, das ist cool. Also das war tatsächlich eine viel, viel konkretere und spannendere Antwort auf die Frage, als ich mir erhofft hatte. Aber dann habe ich jetzt mal so ein bisschen auch einen Begriff, weil ne, wir reden jetzt ja auch immer, oder man kommt ja schnell dahin, dass man immer nur über das redet, was jetzt gerade so möglich ist, aber ab und zu auch mal so ein bisschen weiterzudenken und was geht da irgendwie noch. Und gerade bei diesem ganzen VR-Gedöns und so, da stellt man sich ja auch manchmal die Frage, ist alles cool, aber wieso eigentlich? Und ich finde, das ist natürlich ein super Beispiel. Also auch, das kann man ja auch auf andere Fachbereiche uns übertragen, als jetzt nur auf alles, was so mit Lernen zu tun hat, sondern das geht ja auch noch viel weiter. Du hattest auch nochmal irgendwas, da wollte ich dir auch nochmal zu fragen, von einem E-Teaching-Burger und generell dem E-Teaching-Expert.
Genau, was ist der E-Teaching-Burger?
Genau, ja. Magst du mir?
Gerne. Also andersrum formuliert, der E-Teaching Expert ist eine Fortbildung, die wir ins Leben gerufen haben im Zuge der ersten Schulschließung, weil wir eben wussten, okay, es gibt einfach sehr, sehr viele Lehrkräfte, die momentan sehr wenig Unterstützung haben, und deswegen haben wir gesagt, wir gehen da rein und haben mehr oder minder über Nacht diese Fortbildung uns überlegt und waren so ein bisschen naiv und dachten, ja, dann kommen jetzt vielleicht so 25 Leute, die sich da anmelden, und innerhalb von 2 Tagen waren es dann 250, die sich angemeldet hatten.
Krass.
Und im letzten Jahr waren wir schon im vierstelligen Bereich tatsächlich, wenn man alle Shorties und Workshops dazu nimmt, mit Lehrkräften und eben auch Studierenden und tatsächlich auch super interessanten Menschen aus ganz vielen anderen Bereichen, die auch mit reingegangen sind. Die da reingegangen sind, und das ist toll. Ich war in der Durchführung selbst nur peripher, das haben die Kollegen primär von uns aus dem Schulnetzwerk gemacht, aber es ist eine fantastische Energie, weil man hat da 200 Leute sitzen, die wirklich Bock haben, Sachen zu lernen und Sachen auch neu zu machen und gerade die Situation als Chance ergreifen, und das hat unheimlich Spaß gemacht, diese Fortbildung, also mit zu gestalten und auch zu halten zum Teil. Und in der Nutshell haben wir uns überlegt, okay, ne, Technik ist für uns tatsächlich nur eine Zutat. Das war so die Idee hinter dem Burger von Teaching, E-Teaching, hybriden Teaching, wie auch immer du es nennen willst. Wir haben es ja einfach halber E-Teaching genannt. Und deswegen gibt es den Burger, und der hat 6 Zutaten. Genau, eine davon ist Technik, habe ich gerade schon gespoilert. Und es gibt aber daneben noch Sachen wie Feedback, Kollaboration. Aber der Burger ist das Bun, also das Brötchen. Die untere Hälfte für uns sind die starken Beziehungen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass eben tatsächlich die Grundlage für jede erfolgreiche Lernsituation starke, positive Emotionen sind.
Okay. wo ja aber auch Technologie wieder sehr, also haben wir ja auch schon gesagt, auf so einer zwischenmenschlichen Ebene, also aber auch, das fällt mir total schwer, das so in systematische Wörter zu gießen, diese verschiedenen Bereiche des Lernens. Und auf einer zwischenmenschlichen Ebene haben wir ja schon ein gutes Beispiel gehört dafür, wie man sozusagen diese starken Emotionen irgendwie auch hervorrufen kann oder wie man eine Intimität erzeugen kann. Aber auch auf einer rein inhaltlichen Ebene ist es natürlich sehr, also wenn man dann so Richtung Gamification oder so denkt, ist es natürlich total cool. Also das war ja auch wahrscheinlich ein bisschen das Beispiel mit dem H5P, was du gerade genannt hattest, dass man halt auch oft ja dann manchmal echt trockene Sachen, also ich erinnere mich auch noch so daran, irgendwelche, also ich fand zum Beispiel Bio immer sehr schwer, weil das so viel auswendig lernen war und damit habe ich mich immer sehr schwer getan.
Ja, da weint die Biologin natürlich. Aber das, eigentlich muss man Biologie nicht auswendig lernen, bin ich relativ von. Also Fachwörter, ja, okay.
Genau, sonst, also so Fachwörter und weil, ne, also es gab dann immer so, aber das ist jetzt auch nur mein persönliches, aber so, das war immer in der Schule, was ich hatte sogar Bio-Geo-Profil. Also ich habe das Fach schon auch, ich mochte das auch, ich fand das auch interessant. Aber gerade da zum Beispiel, oder jetzt auch Vokabeln oder solche Geschichten oder Latein oder so, ne, wo man einfach auswendig lernen muss, historische Fakten. Das sind ja so ein ganz naheliegendes Beispiel, wie man vielleicht mit Hilfe von Gamification-Elementen, anderen Effekten irgendwie diese starken Emotionen hervorrufen kann.
Auf jeden Fall, also positiv, ne? Da bin ich in der Neurobio automatisch, das ist halt positiv. Mhm. Also in Fachsprache würde ich formulieren, Emotionen sind kognitive Mechanismen, die mit motivationalen Prozessen interagieren. Ne? Also, und das übersetzt kann man sich so vorstellen, dass Emotionen einfach erstmal nichts Passives sind. Ich glaube, viele haben eine ganz komische eine etwas Fehlvorstellung von Emotionen. Wir fühlen uns überrumpelt von Emotionen. Wir haben den Eindruck, das ist etwas, was passiv mit uns passiert. Emotionen ist aber etwas, was unser Gehirn tatsächlich aktiv erzeugt, damit wir einen bestimmten Effekt erzielen.
Ja.
Und Emotionen steuern Aufmerksamkeit. Und da sind wir ganz schnell eben bei diesem Zusammenhang mit Lernen. Alles, was ins Belohnungssystem geht, alles, was Instant Feedback gibt, das wissen wir aus dem Behaviorismus, ist halt wichtig fürs Lernen. Und über Gamification oder eben diese Haffenspielsachen, das ist so der Zusammenhang zwischen Interaktivität und Instant Feedback, warum das auch so gut funktioniert. Und es macht halt einfach Spaß, genau. Und wenn es mir Spaß macht, dann beschäftige ich mich lieber damit.
Und auch das kann man ja nochmal weiterdenken. Ich meine, kennst du das heißt Richie's Plank Experience?
Nee, das kenne ich
nicht. Das ist eine VR-App, die gibt es schon lange. Das basiert auf einer Studie, die ist irgendwie schon in den, ich glaube, das ist aus den 90ern, also aus den Anfängen, wo du im Grunde von einem Abgrund stehst, runterguckst und dann haben die halt gemessen und die Leute hatten tatsächlich ähnliche Symptome wie bei echter Höhenangst.
Ja.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, es gab doch auch immer mal so sowas wie Eckenrechnen oder solche Geschichten. Und wenn du jetzt aber irgendwelche Aufgaben lösen sollst oder dich an irgendwelche Dinge erinnern sollst oder dich dir merken sollst, während du sozusagen auf einer Planke stehst und was ja einfach eine aufregende Situation ist und dann entstehen wahrscheinlich auch ganz spannende Verknüpfungen, weil du das wirst du ja nie vergessen.
Jein, man muss vorsichtig sein mit negativen Emotionen tatsächlich, weil du damit das komplette Gegenteil erreichen kannst, aber jetzt, wo du es, ich habe es nicht unter dem Begriff, aber tatsächlich stand ich mal auf so einem Ding in VR von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Mhm. Fantastische Erfahrung, ich habe Höhenangst. Und ich war nicht in der Lage, da hinzugehen, wirklich. Es war so, ich stand da und ich dachte, du bist in der Matrix, ja, es ist alles nicht echt, du kannst den Fuß da hinsetzen. Und ich war nicht in der Lage, auf diese Planke zu gehen. Das ist so echt, auch die Erfahrung, weil die das auch noch ein bisschen kombiniert haben mit so einem leichten Schaukeln von dem Brett und man hatte auch noch so Headphones an und so.
Fies, ja.
Genau, und deswegen bei negativen Emotionen muss man sehr vorsichtig sein, weil dann kommt so, das hast du in der Schule oder haben viele auch schon mal gehört, dieses Fight and Flight, hat man früher gesagt, Syndrom oder Fight, Flight and Freeze nennt man es heute. Also ich kriege halt Panik und mein Hirn blockiert. Ich habe Stress, ich kriege Stresshormone und dann kann ich tatsächlich gar nicht so gut aufnehmen.
Okay, ja,
also das für stimmt. Die Junkies, super Idee, aber vielleicht nur für diejenigen, die wirklich Spaß haben da dran. Dann.
Ja, okay, das stimmt. Das war jetzt ein bisschen blöd gewähltes Beispiel, weil es irgendwie um Angst geht. Aber ne, oder sei es eine Achterbahn oder da gibt es ja auch verschiedene Geschichten oder irgendwelche Spiele, wo du als Superman rumfliegen kannst. Oder also auf jeden Fall hast du ja, glaube ich, du kannst halt Situationen kreieren, die du sonst in einem Klassenzimmer nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an, ich muss gerade so ein bisschen an das fliegende Klassenzimmer denken. Mhm. Ist das Erich Kästner?
Ich glaube, ja, tatsächlich.
Ja, ne, wo die ja auch damit immer so, ich krieg das gar nicht mehr so richtig zusammen. Aber so ein bisschen sowas könnte man ja in VR einfach total cool auch irgendwie erzeugen.
Ja.
Ja, also ist spannend. Aber okay, kommen wir mal wieder zurück zum Burger. Sorry, ich drifte gerade irgendwie so ab, weil du hast den Fehler gemacht und VR gesagt. Und jetzt habe ich die ganze Zeit irgendwie Ideen dafür. Genau, dann, also wir haben ganz unten das Bann war starke Beziehung.
Genau.
Und dann als nächstes.
Und also das oben auf dem Bann, ne, die Brötchenhälfte, die es oben abschließt, ist das agile Mindset. Das sind so die beiden, das, was den Bogen hält. Ne? Mhm. Weil wir gesagt haben, agiles Mindset, damit meinen wir, dass man in der Lage ist, sich einfach flexibel auf Situationen einzustellen und immer die optimale Lösung zu finden. Ne? Und dass die im Burger drin, die Zutaten sind halt Selbstständigkeit. Das ist das, was mir ganz, ganz wichtig ist, wo ich mal sehr viel betone, so auch aus der Neurobio heraus, warum es so wichtig ist. Technik, habe ich gesagt, Feedback und Kollaboration. Und genau, Selbstständigkeit und Kollaboration sind so zwei meiner ultimativen Lieblingsthemen wie VR. Wenn du damit anfängst bei mir, dann rede ich auch sehr viel.
Okay, ja, dann schieß los.
Beides. Also Kollaboration fange ich vielleicht mal damit an. Das meinen wir, ist natürlich, das haben wir alle schon gehört, die 4K, die 8C von Doug Birschau, wie auch immer du das nennen möchtest, das ist ganz wichtig, ist Kollaboration. Die meisten Leute jetzt so aus dem Bildungskontext denken dann häufig halt an Schülerinnen und Schüler. Ich sage, okay, ich muss denen beibringen, besser zu kollaborieren, Future Skills. Sie müssen sie vorbereiten auf den Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Mhm. Heißt aber für uns natürlich an den Unis auch, dass wir das auch machen müssen. Practice what you preach. Also bin ich da ganz, und weil das ja auch in der heutigen Situation kann man ja eigentlich gar nicht mehr anders, als wirklich zu kollaborieren. Mhm. Und wir haben Ende 2016 schon, ich musste kurz überlegen, einen Universitätsverbund gegründet, der heißt Digl. Und der funktioniert ganz anders als andere Universitätsverbünde, wo man normalerweise erstmal 3 Jahre Verträge aufsetzt, bevor irgendwas passiert. Mhm. Wir haben gesagt, wir wollen digitale Lernmaterialien machen zusammen. Und das ist einfach so aufwendig, dass sich das als einzelne Uni gar nicht so gut leisten kann, diese ganzen vielfältigen Themen im Lehramt damit abzudecken. Mhm. Und deswegen tun wir das zusammen. Wir haben in NRW gestartet, waren 5 Gründerstandorte, sind mittlerweile deutschlandweit, haben 10 Mitglieder, worüber wir uns wahnsinnig freuen. Und das sind alles, wenn ich es jetzt mal salopp formulieren darf, es ist ein Haufen von sehr sympathischen Idealisten, die alle da drin sitzen, die das alle on top machen, weil sie einfach Bock auf offene Bildung haben, weil sie sagen, es ist mir wichtig, dass wir eben zusammen lernen, dass wir voneinander lernen und wirklich gute Lernmaterialien zusammen machen. Und es sind jetzt fast 5 Jahre, ne, die wir zusammenarbeiten. Und da haben so viele andere Projekte gestartet. Ich sehe die Kollegen von Digl zum Teil wirklich häufiger, jetzt egal ob virtuell oder vor Ort, als manche Kollegen vom ZFL Köln, weil wir einfach so eng mittlerweile zusammenarbeiten.
Ja.
Und das ist das, was ich so super wichtig finde, dass wir halt auch unsere Arbeitsweise so anpassen, dass es auch authentisch ist, wenn wir über Kollaboration sprechen.
Ja. Ja, und das schließt ja auch wieder so ein bisschen die Brücke dann zum Thema Technik, weil es gibt natürlich ganz viel Kollaborationssoftware und bla bla bla, aber wenn man halt den zwischenmenschlichen Aspekt dabei irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, dann bringt oft diese Software auch nichts. Also es sind eigentlich sehr ähnliche Absprachen, die man treffen muss. Dabei ist es auch ein ähnliches Ausmaß daran, wie man sich auf andere einstellen muss, sich ein bisschen auch mit den anderen auseinandersetzen muss und gucken muss, wie tickt hier jeder von uns und so. Und ich glaube, dass dann so die technischen Mittel, die man dann zur Verfügung hat, die helfen natürlich, die machen dann vieles einfacher, aber die funktionieren sozusagen nicht, ohne dass man dieselbe Arbeit geleistet hat, im Hinblick auf dieses gemeinsame Arbeiten, ja.
Genau. Und wir haben da sowas, also der einzige Vertrag, den wir haben, wenn man so will, ist ein einseitiges Memorandum of Understanding, heißt das. Mhm. Das ist ziemlich schnell unterschrieben.
Ja, das haben wir auch schnell mal durchgelesen. Ne? So ein Vertrag liest man ja auch nicht immer bis ins Letzte. Wobei wahrscheinlich bei solchen Geschichten, wenn man jetzt wirklich, also so ein Universitätsverbund oder so, dann wahrscheinlich liest man die Verträge schon richtig. Aber ich habe schon in meinem Leben viele Verträge unterschrieben und sie nicht so richtig gelesen. Ich hatte gerade noch, und zwar du hast ja gesagt, Kollaboration und Selbstständigkeit. Und da könnte man jetzt ja auch, ich vermute, dass das gar nicht so ist, aber das klingt ja auf den ersten Moment, ne, einmal gemeinsam arbeiten, auf der einen Seite selbstständig, wie vereint man das gut und warum ist auch Selbstständigkeit so ein entscheidender Faktor fürs Lernen?
Ja, also diese klassische Metapher, die man dafür immer verwendet, ist ja das Orchester. Also ich sage, Musiker spielen auch, üben selbstständig und dann zusammen in Perfektion. Mhm. Aber Selbstständigkeit, das haben wir jetzt tatsächlich in der Corona-Zeit leider ja auch sehen können, was passiert, wenn Schülerinnen und Schüler eben nicht selbstständig lernen können, weil die Kinder, die jetzt die größten Probleme hatten in den Lockdowns, das gab es einige Studien zu, das hatte ein bisschen was mit Hardware und mit Räumlichkeiten zu tun, aber tatsächlich der entscheidende Faktor war eher, dass diese Kinder möglicherweise morgens gar nicht so wirklich aus dem Bett gekommen sind, weil sie die Struktur gar nicht hatten, ihren Tag selbst gestalten zu können. Und das ist das, was ich auch bei Studierenden natürlich sehr häufig beobachte, wo es darum geht, das auch erstmal zu vermitteln, wie kann ich also Techniken von Zeitmanagement, Stressmanagement, wie kann ich eigentlich meinen Tag auch selber takten, wie bekomme ich mich selbstständig motiviert, wie verstehe ich, was für mich relevant ist, ne? Was Priorisierungstechniken. Das ist das, was häufig in Schule und Universität große und viel größere Probleme auch bereitet als andere Dinge.
Ja, und was auch, also wie gesagt, ich habe 2014 Abi gemacht, das ist noch nicht so super lange her, aber schon so, dass ich jetzt nicht weiß, was in den letzten 8 Jahren? Nee.
Doch, fast 8.
Boah, scheiße. ist ja schon echt, na doch gar nicht mehr so kurz, egal. Auf jeden Fall, dass ich jetzt nicht mehr genau weiß, was da alles passiert ist, aber als ich noch zur Schule gegangen bin, da hatten wir ein Fach, das hieß Lernen. Mhm. Und da wurden uns schon Lerntechniken vermittelt und auch sowas wie, naja, wenn da eine Klausur ist, dann machst du dir vielleicht einen Plan und dann übst du irgendwie mal 2 Tage mal oder irgendwie so aufgeteilt und priorisieren. Das haben wir schon alles gelernt, aber es war halt immer in diesem Einfach.
Genau.
Und da hast du dich dann damit beschäftigt und dann war es aber auch egal. Also du hast es nie, also ganz selten, glaube ich, hat irgendjemand wirklich das dann versucht zu integrieren, weil es war nie verknüpft. Also ich habe nie für eine Mathearbeit gelernt und dabei diese Techniken angewandt und mein Mathelehrer hatte auch nichts unbedingt damit zu tun und hat auch nicht darauf geguckt, wie wir lernen.
Genau.
Und das irgendwie mit uns reflektiert. Und in der Uni gar nicht. Also da, aber das, also finde ich auch, ja, weiß ich nicht, ist das eigentlich gut? Ist das, weil man immer sagt, ihr seid jetzt an der Uni, ihr müsst jetzt halt, oder?
Naja, es wird vorausgesetzt in der Regel, ne? Aber das ist einfach sehr, sehr, sehr unterschiedlich, die Voraussetzungen, mit denen Menschen an Universitäten kommen. Und wenn es dann keine Unterstützungsangebote gibt für Leute, die es halt noch nicht so gut können, also das haben ja auch viele Unis, ne? Muss man auch, es gibt schon Unterstützungsangebote, aber es ist eben nicht so eingeflochten, genauso wie du es gerade geschildert hast. Und das ist das Gleiche, wie wenn ich über digitale Bildung spreche, ist ja schön und gut, wenn ich mal einen Kurs habe, so mache ich ein Erklärvideo. Ist dann aber ein bisschen wenig. Also es muss tatsächlich eingebunden sein oder sollte so viel und so intensiv wie möglich, genauso wie diese Kultur der Digitalität eben sich durch alles andere auch ziehen.
Ja.
Das ist in der Schule und auch in der Uni häufig nicht so. Das hat ganz viel damit zu tun, dass eben vor allen Dingen auch Schule, aber auch die Uni ja vielen rechtlichen Zwängen auch unterliegt. Und
dadurch nicht alles einfach mal eben so implementieren kann, dass man jetzt sagt, das Tool benutzen wir jetzt und das,
ja. Ja, aber es ist natürlich schwierig, weil man die Verantwortung halt dann bei den Schülerinnen und Schülern abladen mit diesem einen Kurs.
Ja.
Und genauso, ich hatte das auch bei mir in Baden-Württemberg schon in den 90ern sogar in der Schule auch. Mhm. Aber mir ging es genauso. Ich habe es halt, also den Vokabelkasten war, glaube ich, so das Einzige, was ich auch mal selber benutzt habe. So der Classic und den Rest hat man halt irgendwie nicht benutzt.
Ja, und so ein bisschen, wie mache ich eine PowerPoint und so, aber also Lernmethoden und so, ach, Heftführung, ich meine, da war ich auch wirklich schlecht, also Heftführung war bei mir wirklich, die waren da, aber so richtig Zettel da drin waren dann nicht oder wenn dann halt alle so, aber egal, das ist ein anderes Thema, aber okay, das heißt, vielleicht so ein bisschen, um das mal festzuhalten, die Grundlage für digitale Lehre ist immer noch, sind starke Beziehungen und von der anderen Seite kommt dieses agile Mindset. Also damit meint wahrscheinlich dann sowas wie alles auch mal wieder zu hinterfragen und nichts irgendwie gesetzt zu nehmen und immer wieder zu gucken, passt das hier noch, was wir hier gerade machen. Genau, dazwischen ist ganz viel, Technik ist nur ein Teil davon, aber um den ging es ja heute so ein bisschen. Ich möchte dich noch einmal kurz zitieren. Wir hatten ja schon ein kurzes Vorgespräch und du hast einen Satz gesagt, ist jetzt nicht wortwörtlich zitiert, aber du meintest sowas wie, nur weil Lehre präsent ist, ist sie ja nicht automatisch gut. Und das, da dachte ich, das fand ich sehr gut, weil man redet immer davon, oh, endlich wieder in die Schule und so. Und
es ist schön, wenn das so ist, ne? Aber wie gesagt, wir haben ja viel auch schon darüber gesprochen, dass wir Technik eben als Erweiterung und neue Möglichkeiten begreifen, die sich mit der Präsenz eben nicht ausschließt.
Ja.
Und leider kenne ich aus vielen Beispielen, also kennen wir ja, glaube ich, alle einfach Lehre- und Unterrichtssituationen, die in Präsenz jetzt vielleicht auch nicht ganz so optimal waren.
Genau, und das fand ich bei dieser ganzen Debatte nochmal so auf einen Kern runtergebrochen. Moment mal, also wir tun jetzt alle so, als wäre präsente Lehre irgendwie das Ideale. Und das ist es manchmal, ist es ja auch cool, aber halt eben auch oft ist es auch gar nicht gut. Also das war im Grunde so das, was wir heute besprochen haben. Wir haben uns auch viel darüber unterhalten und das finde ich auch nochmal ganz, ganz spannend, dass wir Technik oder Digitalität auf der einen Seite als etwas verstehen sollten, was irgendwie alles durchdringt, also was wir gar nicht so abkoppeln sollten, genauso wie das Thema, wie lerne ich eigentlich und Selbstregulation und so, das kann ja auch wieder voneinander profitieren. Und dass wir das halt immer als etwas verstehen sollten, dessen Sinn nicht einzig und allein ist, irgendwelche Dinge zu ersetzen, die vorher schon da waren, sondern dass man damit natürlich Sachen ersetzen kann, dass man sie erweitern kann, verändern kann oder sogar ganz, ganz neu definieren kann.
Ja.
So als Abschluss.
So wünschen wir uns das.
So wünschen wir uns das, genau. Also ich weiß nicht, ich weiß jetzt ja nicht, wer zugehört hat, aber vielleicht ist ja der ein oder andere auch der oder die eine oder andere dabei, der oder die, es wird kompliziert, selber mal irgendwie in irgendeiner Form anderen Menschen irgendwas beibringen muss oder sich vielleicht auch irgendwie selber versucht, Dinge beizubringen. Auch da lassen sich bestimmt viele dieser Konzepte irgendwie anwenden. Vielleicht hat das ja so ein paar Inspirationen gegeben und vielleicht konnten wir euch ja so ein bisschen so ein, oder Alexandra konnte euch vielleicht so ein bisschen so eine Idee davon vermitteln, wie man diese ganzen Dinge einsetzen kann, über das, was einem so ganz offensichtlich erscheint, hinaus. Also hast du das Gefühl, dass das heute so ein bisschen die Message ist, die mitgeschwungen ist?
Ich hoffe doch. Also wir waren ja sehr im Positiven und von daher hoffe ich, dass wir das gut vermitteln konnten, dass man einfach ein bisschen Lust auf neue Möglichkeiten bekommen hat. Und
ja. Ja, okay, dann bin ich beruhigt. Also weil das, wenn du das Gefühl auch hast, ich habe das nämlich auch. Aber wir sind aber noch nicht ganz fertig. Und zwar haben wir in diesem Podcast immer so zwei ganz kleine Kategorien. Die sind jetzt nicht super wild, aber dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Gäste hier haben, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, ist immer ganz spannend, denen diese beiden Fragen einmal zu stellen. Die erste Frage, da geht's darum. Wir haben den jetzt irgendwie mal so Tech-Changer genannt. Der Name stolpert noch ein bisschen, aber es beschreibt es ganz gut. Und zwar glaube ich, dass, oder wir reden ja viel von technischen Innovationen, auch in diesem Podcast hier. Und ich glaube, in dem Leben von jedem von uns, schwieriger Satz, aber ich glaube, du weißt, was ich sagen wollte, gab es irgend so eine technische Neuerung, wo man gesagt hat, ach krass, und das hat wirklich dann rückblickend richtig was verändert. Also was sehr naheliegendes, das kann ich schon mal vorwegnehmen, wäre zum Beispiel das Smartphone. Das ist sowas, das hat für ganz viele natürlich grundlegend die Art, wie sie arbeiten, wie sie leben, verändert. Gab es da irgendwas so in deinem Leben, wo du gesagt hast, das hat für mich so richtig die Art verändert, wie ich arbeite, über irgendwas nachdenke, meine Freizeit verbringe, was auch immer?
Ah, so viele kleine, tatsächlich graduelle, aber wenn ich so drüber nachdenke, würde ich fast sagen, ich habe als ich im dritten, vierten Semester war, irgendwie um rund um Dreh für meinen Cousin, der Informatik unterrichtet hat, die Robotikvorlesung damals schon quasi schön gemacht in digital.
Ach, cool.
Und dem, was heute das Karlsruhe Institute of Technology ist. Und ich glaube, das war so ein Studentenjob, das hat aber so viel Spaß gemacht, dass das bei mir irgendwie diese Grundlage war, danach Lehre einfach ganz viel auch digital tatsächlich anzugehen.
Mit was hast du das damals gemacht?
PowerPoint, Tools? Ganz klassisch. PowerPoint. Das war ja 2001. Das ist schon sehr lange her. Und da war das tatsächlich noch nicht so der Standard. Damals war das ja noch irgendwie wow und cool, wenn man das mit PowerPoint gemacht hat.
Das war noch wow und cool. Ja, ich erinnere mich auch noch an die ersten. Da hat man noch nachmittags mit einem Kumpel vor PowerPoint gesessen. Ja. Weil man das irgendwie einfach toll fand, dass man da was machen konnte. Ja, ja, schön. Das ist eine schöne Sache. Kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar holen wir eigentlich jede Woche eine Empfehlung der Woche ein. Also irgendwas, was dich begeistert hat, jetzt kürzlich oder auch schon von einer längeren Zeit, was du gerne mit unseren HörerInnen teilen möchtest. Das kann alles sein, ne? Das kann ein Buch sein, das kann eine Serie sein, das kann ein Spiel sein, das kann eine Software sein. Wir hatten lange keine Software mehr, fällt mir gerade auf. Also es kann wirklich alles aus jedem Bereich sein. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt was mit unserem Thema heute zu tun haben. Kann es natürlich, aber kann auch was ganz Fremdes sein.
Was mich, weil ich es jetzt gerade tatsächlich hier liegen habe, sehr begeistert hat, ist ein Buch von Lisa Feldman Barrett, heißt die. How Emotions Are Made. Ne? Das war so ein bisschen das Thema, was ich vorher angerissen habe mit diesem, dass Emotionen nichts Passives sind. Und die hat auch so ganz super TED-Talks, wenn man sie einfach mal googelt, zu Emotions.
How Emotions, also bei dem Namen klingelt bei mir auch irgendwas.
Und das ist sowas, was ich super gerne mitgebe und dann eure Kollegin Anja Wagner, ne, die gebe ich auch immer. Den Studenten empfehle ich die tatsächlich ganz, ganz häufig auch. Die hat auch ein neues Buch.
Schon mal hier im Podcast.
Ja, ich weiß,
Die hat auch ein neues Buch.
Die hat auch ein neues Buch. Also mehr oder weniger neu, aber relativ neu.
Muss ich mir das auch nochmal angucken. Ja, schön. Also das stimmt. Ja, die ist ja auch in dem Thema irgendwie grob unterwegs. Das habe ich tatsächlich jetzt irgendwie hatte ich gar nicht so ein Bewusstsein jetzt vor der Folge. Aber das ist eine schöne Empfehlung. Also How Emotions Are Made von Lisa Feldman Barrett. Okay, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, da könnt ihr das dann nochmal euch bestellen oder angucken und dann entscheiden, ob ihr es lesen wollt. Meine Empfehlung der Woche, ich habe gar nicht so richtig irgendwas Neues für mich entdeckt. Also ich glaube tatsächlich, meine Empfehlung wäre sich, doch, ich habe was Neues. Nee, das ist auch nicht gut. Schwierig, weil ich versuche ja eigentlich jede Woche irgendeine Empfehlung zu geben und ich hatte jetzt 2 Wochen frei und habe einfach nichts Neues aufgenommen, was auch mal ganz erholsam war tatsächlich. Ja. Nee, ich gehe heute empfehlungslos aus der Folge raus. Ich habe einfach nichts, was ich empfehlen könnte. Also ich hätte mir jetzt immer was ausdenken können, aber das ist ja auch nicht der Sinn. Nö, aber dann, wir haben doch eine super Empfehlung von dir und ich glaube, damit sind wir tatsächlich eigentlich auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Jetzt wäre noch mal ein guter Moment.
Oh. So allgemeine Frage ist das immer fies.
Vielleicht brennt dir noch so eine Message auf der Seele oder so.
Offene Bildungsmaterialien, der absolute Aufruf zu macht sie, benutzt sie. Ich bin ein großer Fan von offenen Bildungsmaterialien und ich halte sie tatsächlich auch das, ne, vielleicht nochmal so kurz rückblickend auf deine Frage von eben, was ist so ein Tech-Changer? Offene Bildungsmaterialien sind, glaube ich, für die Bildungsszene dieser Changer und sich damit zu beschäftigen, gebe ich gerne jedem mit.
Ist, glaube ich, auch für Autodidakten cool, oder?
Ja.
Also, weil das ist ja das häufigste Problem, dass du gar nicht weißt, woher du vernünftige Infos bekommst.
Ja,
genau. Hast du da zufällig noch irgendwie so eine Plattform?
Ja, es gibt eine Meta-Suchmaschine für offene Unterrichtsmaterialien in der Lehrkräftebildung. Die heißt Wir lernen online. Mhm. Die ist ganz wunderbar. Und ansonsten kann man zum Beispiel auch über eine gängige Suchmaschine, wenn man die Lizenzbedingungen entsprechend einstellt, also gemeinfrei oder CC-Lizenzen einstellt, dann kommt man relativ gut zu offenen Bildungsmaterialien. Ah, cool. Oder sonst einfach Stichwort OER. Dann kommt man schnell hin.
Open Education.
Channel Resources, genau.
Resources, ja, okay, ja. Sehr gut. Ja, verlinken wir, also Wir lernen online, verlinken wir auf jeden Fall auch unten in den Journals. Ich glaube, die gängige Bildungssuchmaschine müssen wir jetzt nicht nochmal separat verlinken. Die wird wohl jeder kennen.
Ja.
Und damit sage ich echt, also vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Das war ein Thema, in das ich so noch nicht eingestiegen bin. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ganz viel zu erklären und dein Wissen da mit uns zu teilen.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe im Vorfeld schon zu Kollegen gesagt, ich finde es so spannend, weil üblicherweise erkläre ich Tech in der Bildungscommunity und das war jetzt so mal die andere Seite.
Stimmt, jetzt hast du ein bisschen Bildung in der Tech-Community erklärt, ne?
Genau.
Ja, auch mal gut. Ja, schön. Dann würde ich sagen, dir wünsche ich noch einen schönen restlichen Tag und unseren HörerInnen wünsche ich natürlich eine schöne restliche Woche. Ihr wisst, wie immer, wenn ihr Feedback, Fragen, Anregungen, Kritik habt, schreibt einfach an techundtrara@netzpiloten.de oder auf Twitter unter techundtrara oder Netzpiloten oder auf Instagram unter Netzpiloten. So, dafür wird man uns wohl irgendwie erreichen. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr auf Folgen oder Abonnieren klickt, egal auf welcher Plattform und auf Spotify, ist jetzt eine neue Funktion, oder auf iTunes bzw. Apple Podcast freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung. Und auch hier gilt wie immer, natürlich freuen wir uns am meisten über eine gute und dann nimmt die Freude mit der Anzahl der Sterne immer weiter ab. So, und dann schöne Woche und vielen Dank nochmal, Alexandra. Bis bald.
Danke dir. Tschüss.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.